Willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Auch heute soll es wieder über sichtbare und unsichtbare Prozesse in unserer Arbeitswelt gehen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit meinem Kollegen Thomas Gernalzig über Führungsstile sprechen kann. Und mein Name ist Markus Zimmermann. Und ja, Thomas, vielleicht steige ich gleich mit ein paar Fragen ein, die wir heute beantworten wollen. Zumindest versuchen wir, sie zu beantworten in unserem Gespräch. Die erste Frage, die wir beantworten werden, lautet: Was versteht man eigentlich unter einem psychodynamischen Führungsstil? Und wir machen ja eine ganze Reihe jetzt zu den Führungsstilen, Thomas. Deswegen kümmern wir uns heute um den sachorientiert zurückgezogenen Führungsstil. Und wir werden also auch beantworten, was hat es mit dem Begriff Shizuid zu tun, und beleuchten also einen einzelnen Führungsstil. Wir werden auch drüber sprechen, was geschieht eigentlich auf unserer inneren Bühne, wenn wir eher eine sachorientiert zurückgezogene Führungskraft sind. Und last but not least, auch relevant für die Praxis: Wie gehe ich dann eigentlich mit diesem Führungsstil um? Entweder, das hatten wir ja also schon im Vorgespräch besprochen, Thomas, wenn mir klar wird, ich bin selber jemand, der in diesem Führungsstil gerne arbeitet, oder wenn ich eben eine Führungskraft habe, die so agiert.
Ja.
Thomas, vielleicht als erste Frage, ich habe es ja, die wir beantworten wollen: Was ist denn eigentlich ein psychodynamischer Führungsstil?
Ja, gerne. Erstmal, Markus, möchte ich sagen, dass die Freude auch auf meiner Seite ist, mit dir hier zu sprechen. Und wir kommen an dieser Frage, was ein psychodynamischer Führungsstil ist, ja mehrmals vorbei, weil wir ja insgesamt 6 Podcasts mit diesen Führungsstilen sprechen. Und ich nutze gerne das Bild, wenn Führung eine Art Wald ist, in dem es verschiedene Pflanzen und verschiedene Bäume gibt, dann beschreiben die Führungsstile ganz bestimmte Baumsorten. Im Wald gibt es Eichen und Birken und Tannen und Eschen, und die haben alle bestimmte Eigenschaften, bestimmte Vorteile, aber auch bestimmte Schwachpunkte. Und ein Führungsstil könnte man vergleichen mit einer Baumbeschreibung in einem Wald. Führung ist so wahnsinnig vielgestaltig, und es ist der Versuch, eine Orientierung zu geben, bestimmte Blickwinkel oder Brillen aufzusetzen, damit, wenn ich Führung beobachte, ich in der Lage bin, dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und was ist das Psychodynamische daran? Psychodynamisch daran ist, ich interessiere mich dafür, wie zeigt es sich, aber ich interessiere mich auch dafür, wie fühlt es sich innerlich an? Was möchte ich innerlich erreichen? Was ist mein vielleicht verborgenes oder mir auch offenes Motiv? Und auch, wie hat es sich in meiner Lerngeschichte entwickelt? Und nun ist es so, ein Stil ist so etwas wie ein Verhaltensmuster oder Beziehungsmuster. Es ist auch ein Erlebensmuster, aber es ist nicht immer gleich. Es ist so etwas wie ein Gewebe, was gezogen sein kann oder gestaucht. Und manchmal wird er angewendet und manchmal wird er nicht angewendet.
Was mir sehr gut gefällt, ist dein Bild vom Wald und von den verschiedenen Ausprägungen von Bäumen. Wir haben im Vorgespräch ja auch, glaube ich, darüber diskutiert, Thomas, dass diese Stile ja nichts Festgefügtes sind und dass sie, weil wir beide gesagt haben, wir sind keine Anhänger von, das ist jetzt ein ganz starrer Persönlichkeitstest oder das ist jetzt ein ganz starres Persönlichkeitsmerkmal, sondern eher Anhänger davon, was sagt mir das über mich und mein Gegenüber und welches Handlungsrepertoire ist, könnte man sagen, wahrscheinlicher, ja? Also mit welchen Reaktionen muss ich rechnen? Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie könnte man es definieren? Und ich würde gerne mal kurz was vorlesen, weil ich diese Zusammenfassung sehr prägnant finde, auch gerade für unsere Zuhörerinnen. Also, was versteht man unter psychodynamischen Führungsstil? Ich lese es jetzt einfach mal ab, der Einfachheit halber. Diese Führungsstile fußen auf Persönlichkeitstheorien. Die Führungsstile bewegen sich auf einem Kontinuum, man könnte sagen, zwischen zwei verschiedenen Polen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie haben klinische Bezeichnungen aus der Psychoanalyse, das finde ich nochmal ganz wichtig, weil manchmal erschrickt man ja, wenn man die Begrifflichkeiten hört, über die wir jetzt dann gleich nochmal sprechen, und kann sie vielleicht gar nicht so zuordnen. Es gibt keine guten oder schlechten Stile, sondern eben bestimmte Muster. Und jeder, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, jeder nutzt abhängig von der Organisation, in der er arbeitet, seiner Position und eventuell auch der jeweiligen Situation unterschiedliche Stile. Könnte man zum letzten sagen, nutzt unterschiedliche Stile, wenn er sich dessen bewusst ist oder deren bewusst ist und nicht ins Extrem verfällt, ja, oder auf eine der Polen. Der Führungsstil, über den wir heute sprechen, der heißt ja sachorientiert zurückgezogen und wir haben in Klammern dahinter geschrieben schizoid. Vielleicht könnten wir da noch eine Runde drüber sprechen.
Ja, sehr gerne. Ich greife nochmal erstmal den Gedanken auf, dass ein Stil auf einem Kontinuum ist. Das heißt, er kann wenig ausgeprägt sein. Ich wende ihn mal an, aber ich lasse ihn auch wieder fallen, wenn was anderes dran ist. Bin ich sehr flexibel. Wenn er sehr ausgeprägt ist, wende ich ihn immer an, auch wenn es nichts bringt. Dann ist es meistens nicht so gut. Und du hast gefragt, ob man mehrere Stile hat, wenn man sich dessen bewusst ist. Wir glauben ja, dass es für Führungskräfte wahnsinnig gut ist, sich selber gut beschreiben und beobachten zu können. Denn was ich von mir weiß, das kann ich variieren. Was ich nicht weiß und einfach nur tue, wiederhole ich eher. Deswegen ist es der alte Spruch, dass Unbewusstes bewusst wird oder Vorbewusstes in die Klarheit kommt, etwas, was uns interessiert. Und in dem Zusammenhang meinen wir, dass je mehr ich bewusst bin, desto mehr kann ich wie auf einem Klavier spielen mit verschiedenen Stilen oder Vorgehensweisen. Aber auch unabhängig vom Bewusstsein. Führungskräfte sind ja schlaue Menschen. Die lernen ja ihr ganzes Leben. Man lernt, da komme ich jetzt so nicht weiter, dann schalte ich auf sowas um. Das wird vielfach intuitiv getan, sowieso. Und wenn man dafür einen Namen hat, auf welche Baumsorte ich jetzt umsteige, dann bringt das noch was.
Ich würde gerne jetzt vielleicht den Scheinwerferspot sozusagen nochmal auf den Führungsstil, um den es heute gehen soll, sachorientiert zurückgezogen, schizoid eben ein dieser Bezeichnung, eingehen. Kannst du unseren Zuhörerinnen nochmal erklären, was sind denn jetzt hier diese beiden Polaritäten und woran macht man es denn fest? Ja, weil das eine ist der theoretische Begriff und das andere ist, was erlebe ich dann in der Praxis?
Wenn ich mit einem Bild einsteige, dann würde ich sagen, der Prototyp eines sachorientierten, zurückgezogenen Führers oder Führerin ist die Erfinderin in ihrer eigenen Kammer, die mit dem Rechner sitzt, große Programme simuliert und elaborierte Gedanken zu bestimmten Prozessen hat. Also mit sich allein und der Theorie denken, etwas entwickeln, das ist vom Feinsten. Deswegen sagt man auch, sachorientiert zurückgezogen. Da ist ein Missverständnis drin. Sachorientiert sind alle Führungskräfte. Aber wenn sie sachorientiert sind, machen sie es entweder lieber mit anderen oder lieber zurückgezogen. Das ist damit gemeint. Und der Begriff schizoid heißt genau das. Ich möchte nicht zu viel Kontakt mit Menschen haben. Mir ist es lieber, in einer gewissen Distanz zu bleiben. Und das weist auch auf die innere Bühne hin. Die innere Bühne beschreibt immer die Frage, welcher Gefahr bin ich ausgesetzt, welchen Wunsch habe ich. Wir wollen uns alle wohlfühlen und alle in einem ausgeglichenen Zustand sein. Und Menschen, die sehr viel Abstand von anderen brauchen, um sich wohlzufühlen, haben nicht selten eher belastende Erfahrung in großer Nähe gemacht. Die haben vielleicht gelernt, wenn ich nah rangehe, dann wird mir übel mitgespielt. Oder ich werde enttäuscht und verlassen. Das will ich alles gar nicht. bleib bisschen auf Distanz, dann passiert dir nichts, ist das Motto.
Mhm. Mir kommen gerade verschiedene Gedanken nochmal, weil ja viele Begriffe jetzt im Rahmen der Diskussion, was ist eigentlich angesagt in unserer modernen Arbeitswelt und was ist da funktional und nicht funktional, da gibt es ja also Begrifflichkeiten wie, wir müssen mehr Deep Work machen oder dieses Entwicklerbeispiel, das du genannt hast. Ja, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, alle Menschen müssen jetzt programmieren lernen und Codes schreiben. Mittlerweile sagt man ja, das macht eigentlich jetzt die KI. Aber ich würde dann nochmal auf dieses Thema Deep Work kommen. Wir wissen ja alle, dass wir zu sehr abgelenkt sind und ist das dann der Anteil, würdest du sagen, den jeder hat ja diesen Anteil, haben wir zumindest als Behauptung aufgestellt, anfangs. Jeder verfügt über diese Klaviatur verschiedener Führungsstile oder Verhaltensstile. Und dieser Deep Work Ansatz, dieses zurückgezogen, ich konzentriere mich auf was, wäre das der gesunde Anteil daran?
Ich finde das ein sehr schönes, aktuelles Bild, weil Deep Work wird ja deswegen beschrieben, weil es auch sehr viel oberflächliches Arbeiten gibt, wo man mit Begriffshülsen operiert, wo man sich PowerPoint-Folien zuwirft. Mhm. Und es braucht für Innovation und Entwicklung in der Regel tiefes Verständnis. Das kann man natürlich auch in einer Teamsession erzeugen. Das wäre ein anderer Stil. Mhm. Das wäre ein lebhafter, beziehungsorientierter Stil. Es gibt Menschen, die können nur mit anderen zusammendenken und entwickeln. Mhm. Aber es gibt Menschen, die sind für sich und denken die Sachen durch und die machen auf diese Weise Deep Work.
Und es gibt ja eine große Diskussion in unserer Gesellschaft oder auch Arbeitswelt. Was hat das eigentlich mit Introvertiertheit vielleicht auch zu tun? Man spricht ja jetzt oft, wie bekommen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die eher introvertiert sind, mehr ins Sprechen, ja, in sich beteiligen und wie viel Rückzugsraum, wie viel Erfinder, wie hast du das genannt, Erfinderkabine oder Erfinderraum brauchen die? Wie würdest du das einordnen?
Das sind zwei Konzepte, die sich wie Teilmengen überschneiden. Jemand Introvertiertes spricht nicht gern. Mhm. Jemand Schizoides oder Sachorientiertes kann wunderbare Statements und Memoranden sprechen, wenn es um die Sache geht. Mhm. Und hat aber keinen Spaß daran, mit den anderen hinterher in einer engem Austausch das nochmal zu reflektieren. Introvertiert beschreibt das äußere Handeln. Und bei dem Führungsstil würde man sagen, es gibt im Inneren den Wunsch, nicht zu nahe zu kommen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht großartig sprechen kann. Mhm. Das sind auch Menschen, die zum Beispiel gegen Machtspiele sehr immun sind. Die sehen, der eine Vorstand will das lieber so. Und die sehen, dass das in eine Auseinandersetzung reinläuft. Und die überlegen sich dann, was sie eigentlich richtig finden und sind auch in der Lage zu denken, habe ich Chancen, das alleine durchzuspielen? Nur wenn man rigide, sachorientiert zurückgezogen wäre, würde man wie Don Quixote für etwas kämpfen. Die können auch sagen, hier, das sind meine Argumente, ich sehe, was du sagst und die passen sich dann auch an. Mhm. Nur das ist alles weiter weg. Und sie haben eine große innere Unabhängigkeit. Man könnte auch sagen, es ist mir egal, was du von mir denkst. Ich habe es durchgerechnet. Mhm. Das ist das innere Erleben. Man kann sich auch leicht wie ein Vogel erheben und von einem Berg zum anderen fliegen. Weil das sind nur Berge.
Aber das finde ich ein schönes Bild, weil man oftmals auch gerade bei den Begrifflichkeiten aus der Psychoanalyse, wenn man nicht aus diesem Feld kommt, eher so eine negative Konnotation hat. Deswegen finde ich das ganz gut. Also innere Unabhängigkeit, ich finde es sehr schön, immun gegen Machtspiele. Da fallen mir 1000 Beispiele aus großen Organisationen ein. Tolle, gute Sachlösungen. Das ist jetzt der positive Teil. Und wir haben ja eingangs auch besprochen, dass sich diese Führungsstile jeweils zwischen Polen oder Polaritäten bewegen. Ab wann wird's denn gefährlich, würdest du sagen? Hast du da ein Beispiel? Woran mache ich das dann fest?
Jeder von uns hat gelernt, dass es im Kontakt, in der Kommunikation immer eine Sachseite und eine Beziehungsseite gibt. Und jemand, der so drauf ist, unterschätzt die Schlagkraft der Beziehungsseite. Da sagt eine schizoide Führungskraft, meine Directs sind alle auf einem hohen Level. Die müssen sich selber steuern. Ich weiß schon, dass die alle andauernd mit mir reden wollen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bereite den Merger vor und bin unterwegs. Und wenn sie das nicht wollen, sollen sich jemand anders suchen. Also eine rationalisierte Abgrenzung, aber nicht wirklich checken, in der nächsten Krisensituation werden diese Leute ihr nicht folgen. Die werden sagen, die kümmert sich ja nicht um uns. Die hat überhaupt kein Interesse an uns. Warum sollte ich diesen Stress jetzt eingehen? Und es kann sogar sein, das hat nicht unbedingt was mit Beschränktheit zu tun, dass sie sagen will, ja, ja, das sehe ich schon. Das ist mein Risiko, das nehme ich in Kauf. Ich investiere nichts da rein. Das wäre so eine ganz klare Seite, die Aspekt von Verbindung, von Loyalität, von Gefolgschaft zu unterschätzen und eigentlich nur an den nächsten strategischen Schritt zu denken.
Mich würde jetzt noch interessieren, Thomas, die Führungsstile. Das hört sich jetzt so an, als könnte ich mir die so einfach aussuchen. Und dann wende ich eben an, was in der Situation passt. Wie prägen die sich denn aus in uns oder in der Interaktion? Woher, wir sprechen ja über Bewusstes und Unbewusstes. Du hast ja über Psychodynamik jetzt schon eingangs gesprochen. Ich fände es wert, da nochmal drauf zu schauen, wo kommen die her? Und bin ich da jetzt, wenn ich für mich sprechen würde, immer Herr der Lage und kann mir das aussuchen? Oder ist es nicht so, dass ich mit bestimmten Prägungen aus meiner Entwicklung da reingehe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Idee ist, dass wir Menschen durch wichtige Beziehungserfahrungen, sowohl in der Herkunftsfamilie als auch in der Schule, als auch in der Arbeit, lernen, wie Sachen funktionieren, wie ich reden muss, wie ich verhandeln muss, wie ich mit Konflikten umgehe, was blöd läuft. Und dass wir dies nicht uns alles merken, sondern dass es im Unbewussten abgelegt und abgespeichert wird. Wir sprechen auch von Objektbeziehungen, also von unbewussten innerlichen Beziehungsvorstellungen, die wir häufig automatisch, ohne viel nachzudenken, benutzen und es nicht bemerken. Das heißt also, die Idee ist, es ist ein lebenslanges Lernen und Beziehungserfahrungen prägen uns, wie wir nachher Beziehungen gestalten und geben uns witzigerweise auch recht, weil wir es so gestalten, wie wir es kennen und es funktioniert, denken wir, nur so können wir es gestalten. Und auf der anderen Seite, und deswegen glaube ich, ist es ja so wertvoll, über Beziehungsstile nachzudenken, gibt es die Möglichkeit, sich bewusst zu machen, wie agiere ich eigentlich? Agiere ich wie die Erfinderin in der Kammer? Und welche Konsequenzen hat das? Und dann einen Lernprozess bei mir in Gang zu setzen, wo ich mir für Situationen was anderes vornehme, wo ich das Feedback dazu auswerte und auf diese Weise ein breiteres Klavier kriege, welche Art von Beziehungsangebot, Verhaltensmuster, Konfliktlösemuster ich entwickle.
Du hast gerade ein schönes Wort geprägt, finde ich. Das gefällt mir fast nur besser als die Führungsstile. Du hast gerade von Beziehungsstilen gesprochen. Weil wir ja gerade in unserer modernen Arbeitswelt in vielen Beziehungen stehen, in vielen Netzwerkbeziehungen auch, viel auch auf manchmal auf vermeintlicher Augenhöhe, aber auch mehr auf Augenhöhe. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also es geht nicht nur um Führungsstile, das finde ich schon nochmal wichtig festzuhalten, sondern es geht um Beziehungsstile. Und damit sind wir in der praktischen Anwendung, würde ich jetzt mal sagen. Ich schaue jetzt mal nochmal auf mein Blatt Papier aus unserer Vorbereitung. Und da haben wir ja nochmal aufgeschrieben, jetzt gerade bei dem sachorientiert zurückgezogenen Führungsstil, was zeichnet denn den aus oder wann wird der produktiv? Und da haben wir festgehalten, es gelingt, gute Sachlösungen zu produzieren. Ich agiere, wenn ich jetzt diesen Stil bevorzuge, in einer großen inneren Unabhängigkeit. Ich bin relativ immun gegen Machtspiele. Beim Gedanken an immun gegen Machtspiele habe ich natürlich viele Beispiele aus meiner Konzernvergangenheit. Da geht es sehr viel um Macht und Positionsstärke. Ja, so könnte man das vielleicht bezeichnen. Gibt es denn Beispiele, die wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könnten, wie man umgeht? Also ich könnte jetzt einerseits sagen, ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen, die immer, ich bin in der Deep-Work-Arbeitsphase, an die Bürotür hängt oder ans Labor hängt und dann tagelang nicht auftaucht. Das wäre jetzt so das eine Extrem. Das andere Extrem, vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Also was mache ich denn, wenn ich jetzt ein Teammitglied habe oder eine Führungskraft oder einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die so sehr sachorientiert und zurückgezogen ist? Wie gehe ich denn damit um? Hast du ein paar Tipps für uns?
Das habe ich. Ich möchte aber vorher noch über die Stärken reden.
Gut.
Weil du hast ja auch immun gegen Machtspiele aufgegriffen. Ich habe als plastisches Beispiel vor mir, wie eine hohe Führungskraft von einem Regierungsmitglied direkt persönlich bedroht wurde und diese mir dann geschildert hat, wie sie sich darüber geärgert hat, keine Angst erlebt hat und das Gespräch beendet hat mit der Bemerkung, wenn sie nicht so aufgeregt sind, können wir weiterreden, und ist dann weggegangen. Und dann habe ich das besprochen und ich war total erstaunt darüber, dass sie sich nicht gefürchtet hat. Ich habe mich identifikatorisch mit ihr gefürchtet. Ich habe dann eher überlegt, unterschätzt du nicht die Gefahr, in der du schwebst? Und sie hat völlig unbeeindruckt von dem, welchen persönlichen Nachteil sie dann haben würde, an ihrer Lösung festgehalten und die in dem angesetzten Hearing genauso vertreten und ist damit übrigens durchgekommen. Das finde ich ein beeindruckendes Beispiel, dass jemand, der menschenfern ist, auch sich nicht so leicht erschrecken lässt von Menschen, weil der innere Leitstern ist ja die Idee, das Konzept oder wie es funktioniert und nicht, ob du mich magst oder ob du bös mit mir bist. Da kommt die große Unabhängigkeit her. Und wenn man das jetzt zu deiner Frage bringt, wie muss ich denn damit umgehen, wenn ich mit so jemandem zu tun habe, mir vorzustellen, dass meinem Gegenüber die Sache wichtiger ist als die Beziehung, ist enorm hilfreich. Zum Beispiel darf ich jemand Schizoiden nicht so dolle auf die Pelle rücken. Das macht keinen Spaß, wenn er immer eingeladen wird zu Team-Events, die er viel zu häufig, viel zu lange und viel zu verbrüdernd findet oder verschwesternd.
Man könnte sagen, die Person ist in dem Modus dann unterwegs, ja, was trägt denn das zu unserer Zielerreichung bei,
bitteschön? Genau. Und außerdem, und damit komme ich auf das, was wir Analytiker ja gerne den Grundkonflikt nennen oder das dahinterliegende, oft nicht gut verarbeitete Thema, sind es oft Menschen, die haben in irgendeiner Weise in den verschiedenen Stationen ihrer Entwicklung, sei es Herkunftsfamilie, sei es Schule, eine Erfahrung gemacht, dass jemand, auf den sie sich nah eingelassen haben, sei es Erziehungsperson, sei es Lehrer, ihnen übel mitgespielt hat. Die haben also tief gelernt, pass bloß auf, du kannst dich an Beziehungen verbrennen wie am Feuer. Und die brauchen die Distanz. Und wenn du den immer befeuerst, muss er sich zurückziehen, muss er gegen dich vielleicht sogar vorgehen oder aus einem sachlichen Grund dich ablehnen. Respektiere den Wunsch nach Distanz und nach Kühle, respektiere die Sachorientierung. Und wenn es an einer bestimmten Stelle notwendig ist, dann mach ein Mentalisierungsangebot. Ich kann mir vorstellen, Markus, für dich ist die Sache das Wichtigste. Ich bin noch daran interessiert, wie wir das auf der Beziehungsebene hinkriegen. Mhm. Und auf der Beziehungsebene würde ich dich bitten, dass du zum Wandertag mitkommst. Sowas zum Beispiel.
Ja, verstehe ich. Ja. Wenn man darüber spricht, dann fallen einem doch viele Persönlichkeiten aus dem eigenen Werdegang oder aus dem eigenen Leben ein, die man oft nicht gut einschätzen konnte. Ich finde das ja eminent wichtig, jetzt auch gerade, wenn ich über Team- oder Projektteam-Zusammensetzungen spreche. Man könnte es ja auch aus dieser Perspektive betrachten, aus diesen 6 Facetten dieser Führungs- oder ich nenne es jetzt ab jetzt lieber Beziehungsstile, Thomas. Das gefällt mir sehr gut.
Wenn ich dich da unterbrechen darf, wir sprechen ja davon, dass effektive Teams diverse Teams sind.
Ja.
Und das Schizoide, das Sachbezogene, ist etwas, was in einem Team sehr hilfreich sein kann, weil jemand trotz kochender Innovationsdebatte immer wieder die Fähigkeit hat, sich innerlich zurückzuziehen und zu überlegen, um was geht's denn eigentlich?
Mhm.
Und es besteht die Gefahr, gerade in entwicklungsorientierten Teams, dass diese Menschen weniger Stimme bekommen, weil sie sich nicht so dafür interessieren. Und das Diverse muss mitgedacht werden, damit das Team auch erfolgreich arbeiten kann.
Mhm. Ja, ich finde es sehr wichtig, weil diese Sachorientierung oder diese Kühle, die du gerade beschrieben hast, wir ja oft erleben, wenn wir in Teamentwicklungen zum Beispiel gerufen werden und für uns als Außenstehende oder als externe Beobachter oft mal gar nicht klar ist, dass dem Team nicht so bewusst ist, dass es eigentlich, wie wir es nennen, off-task unterwegs ist, also gar nicht mehr an der Zielsetzung orientiert, sondern eher, wie gehen wir miteinander um, welche Konflikte haben wir eigentlich und irgendwann verloren geht in dieser Dynamik, sich tatsächlich an dem Ziel der Organisation oder des Teams auszurichten. Also insofern kann man das sehr wertschätzen, wenn jemand ist, der dann auch die Möglichkeit hat, aus dem Team raus zu sagen, jetzt lass uns mal stehen bleiben, sind wir immer noch dran an unserem Ziel und was ist jetzt eigentlich zu tun? Jetzt hast du ja gesagt, du willst gerne mit den Stärken beginnen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt auf diesen Polen, in denen wir jetzt gerade unterwegs sind, ja, ins Dysfunktionale abgleite?
Es ist in der Wirklichkeit doch oft facettenreicher. Also es findet eine Unterschätzung der Beziehungsseite statt. Wir wissen ja, jede Botschaft hat eine Sachseite und eine Beziehungsseite. Und die Beziehungsseite wird unterschätzt. Es wird nicht genug drüber nachgedacht, was braucht mein Gegenüber von mir als Vertrauensvorschuss an Zuwendung, an Sparing, damit er sich mit mir identifiziert, damit er gerne mitarbeitet, mir vielleicht auch in der Not oder in der Krise zur Seite steht. Und wegen dieser relativen Kühle wird es gelassen. Jemand, der über seinen Führungsstil reflektieren kann, sagt, ich liebe das zwar nicht, aber ich weiß, ich muss es machen. Und ich muss mir einen Weg suchen, wo es für die anderen akzeptabel ist.
Mhm.
Und auch lernen, ein Memorandum zu schreiben oder einen Videotext zu sprechen, das hat eine bestimmte, aber begrenzte Wirkung. Manches muss ich im persönlichen Gespräch erledigen, sonst funktioniert es nicht. Und damit komme ich wieder auf die Ausprägung, auf das Kontinuum. Je geringer das Kontinuum ist, desto mehr kann ich auch variieren und was anderes machen und lernen. Es liegt mir zwar nicht, aber ich muss es nicht machen. Mir hat zwar mal jemand im Leben übel mitgespielt, der mir nah war, aber das muss ja nicht automatisch wieder passieren. Diese Selbstreflexion führt dann zur Öffnung und zum Spielen über viele Tonarten.
Jetzt eine Frage, die mich jetzt noch interessieren würde. Hast du oder welche Erfahrungen hast du denn damit? Inwiefern kann man denn das spiegeln, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Team arbeitet oder mit einer Organisation? Du kennst mich ja, ich bin immer daran interessiert, so was lernen wir jetzt da draus? Und mache ich das ganz transparent jetzt in der Organisation, in einem Team, in einem Projektteam zum Beispiel? Und organisiere ich dann so einen Austausch wie, was wie profitiere ich einfach eigentlich von der jeweiligen Disposition, also von diesem Verhaltensrepertoire oder Führungsstil oder Beziehungsstil? Was lerne ich von dem zurückgezogenen Führungsstil? Was lerne ich auch von einem anderen? Ist es sinnvoll, das transparent zu machen?
Ich war damit beschäftigt, wie ich dich ansprechen könnte, wenn du meine Führungskraft wärst und sehr schizoid wärst. Dann könnte ich so auf der einen Seite das validieren, würde sagen, Markus, ich finde, dass du wirklich gut darin bist, Sachen vorzudenken. Aber ich wünsche mir von dir mehr Austausch, weil ich selber unsicher bin, ob ich es richtig verstehe und richtig umsetze. Mhm. Das muss jetzt nicht ewig sein, aber das brauche ich einmal in der Woche 30 Minuten. Also zu formulieren, was man gerne hätte, und dabei aber mitzudenken und mitzuberücksichtigen, den anderen nicht über die Maßen zu umarmen.
Okay, Thomas, das kann ich mir vorstellen. Wir kommen bestimmt da mit 25 Minuten aus, oder? So würde ich dann vielleicht darauf reagieren.
Das reicht, Markus, weil du ja schnell im Kopf bist. Und es geht nur im Prinzip um den Austausch. Ich finde, du hast mit deiner Frage auch nochmal sowas wie die Teamkultur als Thema für mich aufgemacht. Führungskräfte haben ja einen großen Einfluss darauf, was für eine Kultur in einem Team oder in einem Bereich entsteht. Und Führungskräfte, die eher zurückgezogen sind, kreieren auch eine zurückgezogene Kultur. Mhm. Sie fördern Deep Dive. Sie fördern ausgearbeitete Konzepte. Sie meiden gesellige Teammomente. Und sie sorgen für eine eher technokratisch, eher kühle Atmosphäre. Mhm. Und es ist klar, dass das Vorteile und Nachteile hat. Mhm.
Ich finde schön, das so zu denken und also aufzumachen, zu sagen, okay, egal ob das jetzt eine Führungskraft ist oder Teammitglied, wenn man sich darüber unterhalten würde, dann könnte man ja auch überlegen, welche ausgleichenden Momente schaffen wir in unserem sozialen System, inklusive der Führungskraft, und das nicht immer so separiert voneinander denken. Das wäre jetzt vielleicht so eine Idee, die mich da anspringt.
Da hätte ich ein Beispiel zu. Ja? Die Führungskraft, die von sich weiß, dass sie das eigentlich nicht gerne hat, diese 101s, macht jedes Quartal mit ihren Directs einen eintägigen Führungsworkshop, wo sie immer wieder auch Zeitslots nutzt, um mit den Einzelnen, teilweise auch im Kreis unter Beobachtung durch die anderen, Feedbackgespräche zu führen. Das heißt, sie institutionalisiert etwas, was sie ohne Institutionalisierung einfach nicht machen würde. Das ist ein schlaues Umgehen.
Wunderbar, das ist ja das, was wir dann Strukturcontainment nennen. Also ich baue mir eine Struktur, wenn ich mir dessen bewusst bin, wie ich normalerweise unterwegs bin, mich verhalte, was mir leichter oder schwerer fällt. Und es lohnt sich jetzt, über das, was haben wir eigentlich heute gelernt in der Folge, haben wir denn alle Fragen beantwortet, die wir beantworten wollten? Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, was ist der Führungsstil? Welche Vor-, welche Nachteile kauft man sich damit vielleicht auch ein? Wie gehe ich mit diesem Führungsstil um, haben wir besprochen. Und wie würdest du das Takeaway, was ist die Lessons Learned aus der heutigen Folge, denn nochmal zusammenfassen wollen?
Erstens, sachorientiert zurückgezogene Führungsmenschen sind besonders gut für unabhängige und durchdachte Entscheidungen. Zweitens, ihr inneres Thema ist die Sorge, zu viel Nähe und zu viel Gefühlsbindung eingehen zu müssen. Und drittens, wenn ich mit jemandem umgehe, der dazu neigt, muss ich seine Grenzen respektieren und mit ihm explizit darüber reden, welche Form von Strukturen ich mir wünschen würde, um gut genug zusammenzuarbeiten.
Ja. Danke für diese Lessons learned. Und last but not least haben wir ja so ein Ritual, in dem wir immer im Podcast drüber sprechen, welches Bild oder welche Szene kommt uns in den Sinn, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Hast du denn noch ein Bild, das du dir an die Wand hängen würdest oder das du vor deinem geistigen Auge dann hast zu dem Thema?
Es ist im Grunde nur eine Ausgestaltung. Es ist die Forscherin in ihrem Labor, die die Tür schließt und vielleicht auch vergisst, irgendwann wieder rauszukommen.
Okay, ja, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Markus.
Ja, und wie immer, wir freuen uns, wenn ihr, Sie da draußen, uns Feedback gibt zu unseren Podcast-Folgen. Wir freuen uns auch über Themenwünsche, die wir behandeln sollen im Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über Besuche auf unserer Homepage. Da findet ihr mehr Hintergründe, mehr Stoff zum Lesen und Weiterverarbeiten dieser Themen. In dem Sinne,